Abschnitt 5 von Papilio Mariposa von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 5. Mariposa fuhr mit mir nach Wien, um die Übersiedlung nach seinem neu erworbenen Landgute durchzuführen. Als er Abschied nahm, gaben wir uns das Versprechen, unsere Freundschaft auch weiterhin zu pflegen. Dieses Versprechen hielt er natürlich und schrieb mir regelmäßig. Allmählich wurden seine Briefe seltener und kürzer. Man merkte es ihnen an, dass er in völliger Einsamkeit lebte. Um all das, was draußen in der Welt vorging, kümmerte er sich nicht mit einem Worte. Er schien nicht einmal Zeitungen zu lesen. Aus dem Inhalte und noch mehr aus der Handschrift dieser Briefe, ich bin ein wenig Graphologe, konnte ich ersehen, dass er mit verzehrendem Eifer irgendwelchen Forschungen nachhing. Was für Forschungen dies waren, schrieb er nicht. Wenn ich danach fragte, entgegnete er ausweichend. Umso regelmäßiger stellten sich aber die Aufmerksamkeiten ein, mit denen er Desiree bedachte. Bald schöne seltene Blumen, bald ein gutes Buch. Selbst Puderdose und Lippenstift fehlten nicht. All diese Geschenke erfolgten durchaus anonym. Sie langten nicht mit der Post ein, offenbar um den Aufgabeort nicht zu verraten, sondern wurden von Boten abgegeben. Er selbst schrieb ihr keine Zeile. Doch konnte nicht daran gezweifelt werden, dass er allein der Spender sei. Etwa ein Jahr verstrich, da lud mich Mariposa ein, ihn zu besuchen. Ich zögerte nicht, diese Einladung anzunehmen als Abschluss meines Sommerurlaubs. Es war nicht leicht, seinen Landsitz zu erreichen. Auf der Station erwartete mich niemand, denn ich hatte versäumt, ihn von meiner Ankunft zu verständigen. Das Gut lag weit ab von der Eisenbahn und ich hatte den Weg dahin längst vergessen. So musste ich einige Stunden durch die einsame Landschaft wandern. Der Himmel war dunstverhangen, über den Wäldern lag seltsam bedrücktes Schweigen. Endlich war ich am Ziele und wurde von Mariposa mit herzlicher Freude begrüßt. Er bewohnte das Herrschaftsgebäude ganz allein. Sein einziger Gefährte war ein riesiger Wolfshund, ein wunderschönes, ausgezeichnet dressiertes Tier. Anfänglich begegnete mir Rolf mit einem Misstrauen, das beinahe beleidigend wirkte. Bald aber hatte er mit dem unfehlbaren Spürsinn des treuen Hundes begriffen, dass ich der Freund seines Herrn war. Er wurde herablassend freundlich. Schließlich, nachdem er sich durch sorgfältiges Beschnuppern davon überzeugt hatte, dass gegen mich nichts Wesentliches einzuwenden sei, sogar zutraulich. Ich hatte meine Freude an dem prachtvollen Tier. Mit welch zärtlich anbetender Liebe hing er an seinem Herrn, von dem er kein Auge ließ. Wie war er höflich und dabei voll sprühenden Temperamentes, beinahe hätte man sagen können, humorvoll. In welch klarem Glanze strahlten seine menschlich klugen und doch unschuldigen Augen. Wir wurden gute Freunde, Rolf und ich. Die Räume, in denen Mariposa mich empfing, waren auf das behaglichste eingerichtet. Besonders schön war das Bibliothekzimmer, wo er sich zumeist aufzuhalten schien. Sehr geräumig, wenn auch nicht sehr hoch und dadurch umso anheimelnder. Der Boden mit einem hellen, weichen Teppich bespannt, die Möbel aus Makassar-Ebenholz und an den Wänden einige erlesene Gemälde in leuchtenden Farben. Durch das eine Fensterpaar, es war ein Eckzimmer, hatte man einen berückend schönen Ausblick auf eine Waldlichtung und durch die beiden anderen Fenster sah man auf die Wälder und die nahen Berge. Ein prächtigeres Arbeitszimmer konnte ich mir wirklich nicht denken. Die Wahl mochte einem schwer fallen, wann es hier schöner war, im Sommer, mitten in der prangenden, blühenden Natur, wenn Vogelsang und Waldesduft durchs offene Fenster dringt, oder im Winter am behaglichen Kamin, wenn draußen der Tannenwald im Rauhreif starrt und die Landschaft unter dichtem Schnee verschwiegen träumt. Aber Mariposa selbst fand ich ganz anders, als ich erwartet hatte. Wenn sich jemand in selbstgewählter Einsamkeit mitten in der schönsten Landschaft, frei von allen Berufssorgen, nur mit seinen Lieblingsstudien befasst, dann erwartet man, einen sonnengebräunten, ruhig zufriedenen Menschen vor sich zu sehen. Das war er aber keineswegs. Er war blass, übernächtigt, sichtlich überarbeitet. Seiner prächtigen Umgebung schien er gar nicht zu achten, und man merkte es ihm an, dass er dem Gespräche nur mit Mühe folgte, mit seinen Gedanken aber ganz woanders war. »Ja, was ist denn mit Ihnen?« polterte ich los. »Mit Ihnen bin ich aber gar nicht zufrieden. Da habe ich Ihnen einen so prachtvollen Besitz gekauft, und Sie könnten hier leben wie Gott in Frankreich, haben keine Sorgen, haben Geld wie Heu. Und Sie schauen aus wie die sieben teuern Zeiten, wie wenn die schwersten Sorgen Sie bedrückten. Die herrlichsten Spaziergänge haben Sie vor der Nase und sind sicherlich noch keine halbe Stunde ausgewesen. Sie Stubenhocker, Sie Unverbesserlicher. Ja, ja, Sie haben sicher recht, aber es lässt einen nicht los, wenn man einmal damit begonnen hat. Es treibt einen immer vorwärts, wie mit der Peitsche. Was denn es? Ihre Forschungen? Ja, brennt denn das? Was sind das überhaupt für Forschungen? Wollen Sie mir das Geheimnis nicht endlich verraten? Nachtisch werde ich es Ihnen zeigen, zumindest das, was sich zeigen lässt. Nach der Mahlzeit führte er mich ins andere Stockwerk, zumindest in einen halbdunklen Korridor. An der Wand war ein Schiebefenster. Er öffnete es, drehte ein Licht auf, so daß die Scheibe voll beleuchtet war, und forderte mich auf, durchzuschauen. Es dauerte geraume Zeit, ehe ich mich an die eigentümliche Beleuchtung gewöhnte. Und nun sah ich hinein, oder, muß ich nicht eher sagen, sah ich hinaus, in eine absonderliche Urwaldlandschaft. Mächtige Bäume, wie ich sie in dieser Form und Farbe noch nie gesehen hatte, und undurchdringliches Gestrüpp. Das Ganze lag überdeutlich und doch seltsam unwirklich vor mir. Ich konnte mich zu den Dimensionen nicht recht einstellen. War das in weiter Ferne oder lag es direkt vor meinen Augen? Auch die Beleuchtung vermochte ich nicht zu deuten. War es Sonnenschein oder war es das Licht des Vollmonds, das die geheimnisvolle Landschaft in einen ungewissen Schimmer tauchte? Doch blieb mir nicht viel Zeit zu diesen Betrachtungen, denn nun prallte ich zurück vor Entsetzen. Aus dem Dickicht brach ein Ungeheuer hervor, schleppte, wälzte, stemmte in riesenhaften Windungen den horngepanzerten, grell gezeichneten Leib vorwärts, aus den unförmigen, blicklosen Augen vor sich hinstarrend, umwitterte einen der Stämme, bäumte sich an ihm empor und begann ihn mit den absonderlichen Kiefern zu benagen, so daß der Saft in Strömen aus dem Marke quoll und der mächtige Stamm sich neigte. Durch einen Handgriff Mariposas erweiterte sich das Gesichtsfeld. Andere Ungetüme wurden sichtbar, bald in bunt bemalten Schuppenpanzern starrend, bald in zottige Pelze gehüllt. Überall wurde es lebendig in der Wildnis. Die einen lagerten in träger Ruhe, andere schlichen sich an die Weidenden heran und überfielen, umklammerten, zerfleischten und verschlangen sie. Ja, manche gab es, die ihre unersättliche Gier gegen den eigenen Leib kehrten, die sich in selbstmörderischer Wut verwundeten und das eigene Blut, das grün quellend aus den Wunden troff, aufschlürften. Bleich und beklommen trat ich zurück und fuhr mir mit der Hand über die Augen, als wollte ich einen bösen Traum verscheuchen. Mariposa schien über mein Entsetzen halb befriedigt, halb überrascht. Aber, wie kann man sich über diese Spielerei nur so aufregen? Nein, ich habe sie nicht behext. Sie sind nicht mitten im Urwald. Sie sind noch immer bei mir, in meiner Villa, und das sie sind keine vorsintflutlichen Fabelwesen. Nichts weiter als lebende Raupen, die sie hier unter einem von mir konstruierten System von Vergrößerungslinsen sehen. Allerdings einige besonders interessante Arten von Raupen, nämlich die sogenannten Mordraupen und Selbstmordraupen. Nun haben sie sich hoffentlich wieder erholt und ich kann sie weiterführen. Er öffnete eine Tür und wir traten in einen Saal, der taghell beleuchtet war. Er war nach Art eines Museums fast gänzlich angefüllt mit großen Glaskästen. Es blieb nur eben so viel Raum frei, um ungehindert hindurchgehen zu können. Aber es war kein Museum, es war eine Art Menagerie, denn was in diesen Kästen aufbewahrt war, lebte. Es waren lauter lebende Schmetterlinge mit ihren Raupen und Puppen, Schmetterlinge in allen Farben, allen Größen und aus allen Ländern, von der unscheinbarsten, kaum sichtbaren Motte bis zu dem riesigen, märchenhaft gleißenden Falter der Tropen. Alle Stadien waren zu sehen, von der mühselig schwerfälligen Raupe zur träumenden Puppe bis zum leicht beschwingten, im Liebesspiele beseligten Falter. Nicht nacheinander, wie in der freien Natur, sondern infolge kunstvoller Züchtung auch nebeneinander. Saal auf Saal durchschritten wir, dazwischen wieder kleinere Zimmer, wo besonders merkwürdige Forschungsergebnisse, interessante Kreuzungszüchtungs-, Anpassungsresultate gesondert dargestellt waren. In manchen dieser Zimmer herrschte Treibhauswärme. In einigen Schränken waren seltene fremde Blumen gepflanzt, um den herrlich bunten exotischen Faltern ihre natürlichen Lebensbedingungen zu bieten. Mariposa war ein geschickter und unterhaltsamer Führer. Seine fesselnden Erläuterungen beleuchteten mit ein paar kurzen Sätzen weite Zusammenhänge. Nur selten verweilte er beim Einzelnen, blieb stehen, um mir ein besonders schönes oder rares Exemplar, ein besonders schwieriges oder wichtiges Forschungsergebnis zu zeigen. Hier war er ein anderer Mensch. Die sorgenvolle Spannung und Zerstreutheit war von ihm gewichen, er war ruhig und heiter, seine Augen leuchteten bisweilen in dem freudigen Stolze des Sammlers inmitten seiner Lieblinge. Hier war er in seinem Element, Papilio Mariposa. In der Naturforschung, so belehrte er mich, wird jetzt der Kinematograph mit großem Nutzen verwendet, Zeitlupenaufnahmen unter dem Mikroskop, also räumliche und zeitliche Vergrößerung, die haben erst manches offenbart, was bisher unsichtbar blieb und darum nicht gedeutet werden konnte. Wir müssten eigentlich diese kleinen Lebewesen, wenn wir uns nur einigermaßen der Welt ihrer Vorstellung anpassen wollen, immer unter Zeit- und Raumlupe betrachten. Aber hier will ich Ihnen das Widerspiel zeigen. Räumliche Vergrößerung, zeitliche Verkleinerung. Wir waren unterdessen in einen kleinen Raum eingetreten, dessen eine Wand mit einer Scheibe aus mattem Glas verkleidet war, also eine Art Zimmerkino. Mariposa verdunkelte und setzte den Projektor in Tätigkeit. Auf der weißen Fläche erschien eine Raupe, wundervoll bunt, körperlich plastisch, nur riesenhaft vergrößert. Es war ein ganz vollkommenes Verfahren der Farbenkinematographie mit stereoskopischen, also aus dem Raume hervortretenden Bildern. Das Tier kroch eilends dahin, fraß in Hast, ringelte sich ein und ruhte. Nur ein paar Augenblicke, dann hob es den Kopf, witternd, lauschend, wie von dumpfer Ahnung erfasst, und begann aufs Neue zu wandern, ratlos, rastlos, planlos, wie von einer fernen Sehnsucht getrieben. Dann kam Ruhe über das Tier. Es spann sich ein, wurde zur missfarbigen Puppe, lag in starrem Schlafe. Wieder nur ein paar kurze Augenblicke, und es durchbrach die Hülle des Gespinstes. Es war geflügelt, es reckte wie schlafend seine Flügel und flog davon als schimmernd bunter Falter. Ich blickte hin, atemlos vor Entzücken. Das alles war so sinnvoll kurz, so schön, dass ich vor Freude in die Hände klatschte wie ein kleines Kind. Mariposa freute sich an meiner Freude und sagte lächelnd, »Da haben Sie die Zusammenfassung all dessen, was Sie hier gesehen haben. Ein Schmetterlingsleben en raccourci. Ähnlich mag wohl auch unser Leben mit all seinen Freuden, Leiden, Vorüberziehen vor dem Blicke des großen Weltenmeisters, wenn es der Mühe wert hält, für eine kurze Weile unser Treiben aus seiner unbekannten Ferne zu betrachten. Ja, in der Zusammenfassung, entgegnete ich nachdenklich und sah mit einem trüben Blick hinaus in die neblige Nacht. Und was ergibt sie, die Verkürzung, die Zusammenfassung? Geboren werden, lieben, leiden, sterben, nur dass wir leider keine Schmetterlinge werden. »Nur, dass wir leider keine Schmetterlinge werden«, wiederholte Mariposa langsam und in tiefem Sinnen. Die Besichtigung war zu Ende. »Also, das sind die Forschungen, mit denen Sie sich so angelegentlich befassen?« fragte ich, und ohne dass ich es wollte, klang es geringschätzig, enttäuscht. »Ja, das sind Sie allerdings, wenigstens zum großen Teile. Ich sehe, Sie sind enttäuscht, aber Ihre Enttäuschung soll mich nicht entmutigen. Ich will nicht davon reden, dass diese Sammlung eine der größten, vielleicht die größte der Welt ist, dass ich 9/10 meiner Einkünfte für Sie verwende. Auch von den Forschungsresultaten, die ich aufzuweisen habe, will ich nicht sprechen. Sie als Laie können Sie ja nicht würdigen. Aber sagen Sie selbst, ist denn das hier nicht wert, erforscht zu werden? Wenn ich diese Räume betrete, die erfüllt sind von so wunderbarem, mannigfaltigem Leben, dann möchte ich oft und oft niedersinken auf die Knie, mit Tränen in den Augen, wie der große Linné, als er über eine blumenbesäte Heide ging. Gibt es denn ein Mysterium mächtiger und lieblicher als die Verwandlung der Raupe in den Schmetterling? Gibt es ein seligeres Auferstehen aus dumpfer Blindheit zu Licht und Liebe? Gibt es irgendein Geheimnis unserer belebten Umwelt, das die Menschheit seit Jahrtausenden mit solch gläubiger Sehnsucht bestaunt? Und dass sie weniger ergründet hätte? Früher war es der uralte Traum der Menschheit, fliegen zu können, wie der Vogel. Nun, heute können wir fliegen, aber von der Raupe zum Schmetterling? Haben Sie Grabdenkmäler der klassischen Antike gesehen? Auf allen sind Schmetterlinge abgebildet, denn der Schmetterling war ihnen das Symbol der Unsterblichkeit der Seele. Und hat es nicht einen tiefen Sinn, wenn sogar die nüchterne Wissenschaft das geflügelte Insekt mit einem so leuchtend vieldeutigen Ausdrucke bezeichnet, wie Imago, das Bild? Dringende Geschäfte beriefen mich schon am nächsten Tag zurück nach Wien. Während der Fahrt überdachte ich noch einmal meinen Besuch bei Mariposa. Ich war enttäuscht, trotz allem. Das war also die Leistung, die er aufzuweisen hatte. Das waren die Wunderwerke, die ich von dem anderen Beethoven erwartete. Eine Schmetterlingssammlung, Nichts weiter. Sein schwärmerisches Entzücken über das große Mysterium konnte ich kaum begreifen, geschweige denn teilen. Mir schien es kindische Spielerei, die Manie eines Sammlers. War's denn ein Wunder, wenn er Sammler wurde? Von den Menschen, die sich ihm, ob seiner Hässlichkeit versagten, floh er zu den Tieren. Irgendwo bei Balzac habe ich gelesen, kein Kummer widersteht dem Beruhigungsmittel, das man der Seele darreicht, indem man sich seiner Manie ergibt. Ihr alle, die ihr nicht mehr fähig seid, aus dem Gefäß zu trinken, das man stets den Kelch der Wonne nannte, werdet Sammler, sammelt, was es immer sei. Mariposas Briefe wurden immer seltener. Er schien nachhaltig verstimmt über meine geringe Anteilnahme an seinen Studien. Schließlich sah ich ein, er war im Rechte. Er durfte von mir als dem einzigen Freunde mehr Verständnis für sein Lebenswerk erwarten, und ich war keineswegs berechtigt, seine mühevollen Forschungen hochmütig zu verwerfen, bloß weil sie dem Broterwerb des Alltags und meinem Wissenskreise fern lagen. Ich beeilte mich, dies in einem ausführlichen Briefe zu bekennen, und damit war das freundschaftliche Einvernehmen wiederum voll hergestellt. Aber es verstrich mehr als ein halbes Jahr, ehe wir uns wiedersahen. Diesmal war er es, der mich besuchte, denn er hatte in Wien einige Besorgungen für seine Forschungsarbeiten zu erledigen. Ich fand ihn noch schweigsamer, noch weltfremder und einsamer als je zuvor. Auch glaubte ich zu bemerken, dass die Weichheit und Herzensgüte, die ich so sehr an ihm liebte, einer gewissen Härte, einer Art mitleidsloser Beobachtung gewichen war. Vielleicht kam es daher, weil er seine Studienobjekte und das Messer nahm, ohne ihrer Schmerzen zu achten, vielleicht weil er den Menschen so fremd geworden war. »Ich muss Ihnen wieder Vorwürfe machen, Mariposa«, sagte ich, »so geht das nicht weiter. Sie leben zu einsam, Sie müssen mehr unter Menschen. Heiraten Sie. Bei Ihren Geistesgaben und Ihrem Vermögen werden Sie bestimmt eine geeignete Gattin finden, oder wenn schon das nicht, so nehmen Sie sich in Gottes Namen eine hübsche Wirtschafterin und richten Sie sich doch Ihr Leben vernünftiger ein. Ich begreife nicht, warum Sie nicht zumindest während des Winters in der Stadt leben können, ohne damit Ihre Studien zu gefährden. Diese ewige Einsamkeit führt zu nichts Gutem. Sie nehmen Schaden an Ihrem Gemüte, Sie verwildern ja immer wieder mitten unter diesen Schmetterlingen. Sie werden ja noch selbst zu einem Schmetterling, zu irgendeinem trübseligen Nachtfalter«, schloss ich lächelnd. Er wurde seltsam bleich bei diesen letzten Worten und erwiderte, »An Frauen ist nicht zu denken. Ich darf keiner zumuten, mit einem solchen Scheusal, wie ich es bin, eine Luft zu atmen. Glauben Sie denn nicht, dass ich's schon oft genug versucht habe? Ich bin doch ein Mensch mit einem fühlenden Herzen, mit Wünschen und Begierden. Aber wenn ich Ihnen erzählen wollte, wie es mir mit Frauen ergangen ist...« In sein Gesicht trat der Ausdruck wildesten Schmerzes, »immer wieder ergangen ist. Sie würden weinen vor Schmerz und Scham, so wie ich geweint habe. Ach, Frauen sind mitleidlos. Sie haben es ja selbst gesehen. Nein, von Menschen kommt mir keine Freude, keine Heiterkeit. Viel lieber bin ich unter meinen Tieren. Mein Rolf ist mein bester Freund, nächst Ihnen.« Und er streichelte liebevoll meine Hände. Ehe er Abschied nahm, teilte er mir mit, dass er eine weite Forschungsreise in die Tropen unternehmen und viele Monate, vielleicht Jahre, ausbleiben werde. »Und das erwähnen Sie nur so nebenbei?« fragte ich lebhaft. »Da müssen Sie ja schon umfangreiche Vorbereitungen getroffen, geeignete Reisebegleiter ausgewählt, die entsprechende Ausrüstung angeschafft haben. Man setzt sich doch nicht einfach in den Zug und nimmt ein Billett nach dem Äquator. Bei Ihrer Sorgfalt und Umsicht haben Sie sich sicherlich einen genauen Plan zurechtgelegt. Das interessiert mich, davon müssen Sie mir erzählen.« Aber er antwortete sonderbar ausweichend. Stattdessen traf er sehr eingehende Anordnungen über sein Vermögen, namentlich für den Fall seines Todes oder seines Ausbleibens über eine gewisse Zeit. Als er mir die Hand zum Abschied reichte, konnte er kaum sprechen vor Ergriffenheit. Es war, als nehme er Abschied für immer. Abends holte ich Desiree ab. Auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Haus, wo sie wohnte, stand ein Auto, hinter dessen herabgelassenem Vorhang jemand herüberzuspähen schien. Als ich ins Haustor trat, fuhr das Auto los. Einem plötzlichen Entschlusse folgend sprang ich rasch in meinen Wagen und fuhr hinterdrein. Endlich hielt es vor dem Südbahnhof. Aus dem Auto stieg Mariposa. Was hatte das zu bedeuten? Warum belauerte er, warum lauerte er auf Desiree? Wollte er sie mir abspenstig machen? Mir schien all das halb lächerlich und widerwärtig, halb unheimlich wie jene nächtliche Szene in der Hurengasse, wo ich ihn einst beobachtet hatte. Einige Wochen später feierte die Siri ihren Geburtstag. Ich stattete ihr schon am Morgen einen Besuch ab, um ihr als erster meine Glückwünsche darzubringen. Während ich bei ihr war, brachte der Postbote eine Kiste. Neugierig öffnete die Siri die sorgfältige Verpackung. Es kam ein gläsernes, mit Luftlöchern versehenes Gehäuse zum Vorschein, eine Art Vogelkäfig. Der Boden war mit hohem Gras und Blattpflanzen dicht bedeckt. Das Badehäuschen fehlte, wohl aber schimmerte unter dem Blattwerk Wasser hervor. Im oberen Teil des Gehäuses waren Vogelsprossen angebracht. Wo aber war der Vogel, der zu diesem Käfig gehörte? Nichts regte sich. Desiree pfiff und lockte und pochte an die Scheiben. Vergeblich. War das Tierchen während des Transportes gestorben und lag im hohen Grase verborgen? Endlich rührte sich etwas. Aus dem Blattdickicht lugte ein Kopf hervor. Aber das war kein Vogel. Das war ein Lurch. Nun kam der ganze Vorderleib zum Vorschein. Ein Salamander war es. Wozu also die Vogelsprossen im Käfig? Nun geschah etwas Merkwürdiges. Es war, als habe das Tierchen die Frage verstanden und wollte darauf Antwort geben. Es kroch vollends hervor, es entfaltete zwei Flügel, es flog empor auf eine der Sprossen. Da kauerte es nun, blickte um sich aus klugen schwarzen Äuglein und zog die Flügel fächerförmig ein. Atemlos hatten wir das mit angesehen. Nun konnten wir das Tier mit Muße betrachten. Es war sehr schön, tiefschwarz mit rötlich-gelben Flecken. Die Vorderbeine liefen in Flügel aus, die gleichfalls schwarz und rötlich-gelb gezeichnet waren. Sie erinnerten an Schmetterlingsflügel, etwa an die Schwingen des Trauermantels oder des Totenkopfschwärmers. Das Tierchen glich dem winzigen Modell eines Sauriers, jener rätselhaften geflügelten Echsen der Vorzeit. Unter der eingelegten Post war auch ein Gratulationsschreiben Mariposas, meines Wissens der erste Brief, den er überhaupt an Desiree schrieb. Diesmal bekannte er sich zu seinem Geschenke, bat sie aber, ihn vor der Öffentlichkeit nicht als Spender zu verraten. Ich selbst erholte mich bald von meinem Erstaunen. Ich habe ja leider nicht viel Sinn für naturwissenschaftliche Entdeckungen. Zumindest beurteile ich sie bloß nach ihrem praktischen Nutzwert, und für das Wohl und Wehe der Menschheit mag es füglich einerlei sein, ob da irgendwo ein geflügelter Salamander lebt oder nicht. Umso größer war Desirees Ergriffenheit. Über meine Indolenz war sie geradezu empört. Ich hätte nie gedacht, dass sie wegen einer rein wissenschaftlichen Angelegenheit derart in Hitze geraten könnte. Fast hätte es wieder einmal Streit gegeben wegen Mariposa. Desirees erster Weg war zu einem ihrer Professoren, um ihm das Tier zu zeigen. Der untersuchte es tagelang und veröffentlichte darüber eine lange Abhandlung in einer Fachzeitschrift. Abhandlungen anderer Professoren folgten. Immer wieder meldeten sich bei Desiree Gelehrte aller Länder mit der Bitte, das seltsame Tier besichtigen zu dürfen. Immer neue Artikel, nicht nur in den Fachblättern, sondern auch in der Tagespresse, erschienen über die Salamandra alata vel miraculosa, geflügelter oder Wundersalamander. Es war Hochsommer. Von Krieg und großer Politik nichts zu berichten. Der geflügelte Salamander bot den Zeitungen willkommenen Ersatz für die große Seeschlange. Desiree war nicht wenig stolz auf die große Sensation, welche ihr Salamander hervorrief. Sie sammelte alle Aufsätze darüber und gab sie mir zu lesen. Allmählich entdeckte auch ich meine Liebe zu den Naturwissenschaften, las diese Aufsätze mit wachsendem Interesse und lernte nun erst die gewaltige Bedeutung jenes Phänomens zu würdigen. Die Gelehrten waren völlig ratlos. Es wurden gewichtige Stimmen laut, welche behaupteten, das Tier sei das Produkt einer künstlichen Züchtung. Aber sie wurden überstimmt. Mit großem Aufwande von Gelehrsamkeit und Scharfsinn wurde nachgewiesen, dass eine derart künstliche Züchtung die gegenwärtig als unumstößlich geltenden Ergebnisse der Wissenschaft nicht nur um ein unermessliches Überflügeln, sondern geradezu ad absurdum führen würde. Und warum, so fragte man, bleibe der Züchter, wenn es wirklich einen solchen gäbe, im Verborgenen? Wenn er es für gut finde, die Resultate seiner Forschungen der Welt zu zeigen, warum halte er ihre Darlegungen geheim? Warum entziehe er sich der wohlverdienten Bewunderung? Derlei wäre unerhört in der Geschichte der Erfindungen und gegen alle Wahrscheinlichkeit. Mariposa selbst veröffentlichte nicht eine einzige Zeile über den Flügelsalamander, dabei bezog er regelmäßig sämtliche in sein Fach schlagende Zeitschriften und war ständiger Mitarbeiter der angesehensten von ihnen. In seinem Bibliothekzimmer waren ganze Regale angefüllt mit diesen verschiedenfarbigen und verschiedensprachigen Heften. Auf seinem Schreibtisch türmten sich ganze Stöße der von ihm veröffentlichten Artikel. Es war also außer Frage, dass er den Aufruhr kannte, der über sein Werk, und der Flügelsalamander war sein Werk, er hatte ihn erfunden, nicht gefunden, entstand, und dennoch blieb er stumm. Das war grandios. Das war einmal eine Geste, die mir imponierte. Eine ungeheure Entdeckung machen und sie einfach hinwerfen vor die verdutzte Menschheit. Da habt ihr, zerbrecht euch den Kopf, und dabei sein majestätisches Inkognito nicht lüften. Endlich konnte ich meinen Sommerurlaub antreten, gemeinsam mit Desiree. Unser nächstes Reiseziel war Venedig. Was wir da auf dem Markusplatz sahen, habe ich schon zu Beginn meiner Erzählung geschildert. Als der geflügelte Löwe in den Lüften verschwand, wechselte ich mit Desiree einen Blick stummen Einverständnisses. Sie war sonderbar schweigsam und sagte bloß, »Mich mutet all dies an wie das gutmütige Lachen eines Riesen. Wir können froh sein, solang er lacht. Wehe, wenn er uns einmal seine Faust zeigt. Dieser Mariposa kann ja die ganze Schöpfung durcheinander werfen. Der beschert uns noch einen achten Schöpfungstag. Gib Acht!« Das alles war erst Vorspiel. Das Schauspiel selbst wird erst beginnen, wer weiß. Sie sprach's nachdenklich, fast bedrückt. Ob es nicht eine Tragödie wird? Sonderbar, erwiderte ich, dass das Schauspiel oder, wenn du so willst, das Vorspiel gerade an dem Tage unserer Ankunft in Venedig aufgeführt wird. Ist das Zufall oder sollte etwa die ganze Vorstellung nur dir allein gegolten haben? Desiree errötete und schwieg. Am selben Abend schrieb ich Mariposa. Bisher hätten Desiree und ich niemandem verraten, dass er der Züchter jener geflügelten Wesen sei. Nun möge er das prachtvolle Inkognito, womit er die Welt nicht weniger in Atem halte als mit den Phänomenen seiner geheimnisvollen Kunst, doch endlich lüften. Der Brief kam zurück mit dem Vermerk, Adressat ins Ausland verreist.
Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.